Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Hier sind die Experten auf RBB 888 und heute reden wir über die offene Beziehung mit Ottokar Lerner. Ottokar ist ein Beziehungscoach und du coachst vor allem Männer im Moment, ne?
Genau, so ist es. Männer in puncto Sexualität und Beziehung.
Mit Paaren hast du auch mal gearbeitet. Jetzt ist der Schwerpunkt Männer. Wir reden über die offene Beziehung und du hast schon gesagt, meist ist es einer, der irgendwann sagt, wollen wir das nicht mal probieren? Du hast nicht nur ein Buch gelesen, sondern du lebst es selbst. Das ist für die Leute, mit denen du arbeitest, vermutlich auch wichtig, oder? Dass du weißt, worüber du redest?
Ja, es gibt so ein bisschen Glaubwürdigkeit natürlich. Und ich kenne, da ich es lebe, auch alle Klippen, die das Ganze mit sich bringt. Es ist ja kein Spaziergang. Mhm. Es ist ja nicht so, Beziehung, Öffnung, geil, super, mehr Sex, mehr Liebe, alles super. Sondern man muss ja viel mehr kommunizieren und hat auch viel mehr Themen plötzlich. Weil die Monogamie scheint ja immer so monothematisch zu sein. Kein Sex mit anderen, passt, check. So ist es natürlich auch nicht. Monogame Paare sind auch, ohne dass sie fremdgehen, eifersüchtig auf alles Mögliche. Trotzdem, ja, es bringt auf jeden Fall Glaubwürdigkeit und Erfahrung, die direkt also aus meinem Leben kommt.
Ja. Klippen hast du gesagt. Was sind so die Hauptklippen? Eifersucht vermutlich?
Eifersucht, aber das ist schon wieder nur die Folge von etwas. Eifersucht ist ja das, was dann zur Oberfläche dringt, zur Spitze des Eisbergs, drunter, unter diesem, ich nenne es gerne Gefühlscurry. Eifersucht ist so eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Darunter liegt Selbstwert, Verlust, Angst, Vergleichen mit sich selber von früher oder mit unserer Beziehung, wie sie mal war oder mit anderen. Und der große Irrglaube bei dieser Vergleicherei ist ja, bei allen anderen läuft super, nur bei mir nicht. Mhm. Nur man redet ja nicht drüber, wenn es nicht super läuft. Und dieses Vergleichen ist so ein Schuss ins eigene Knie. Und bei Beziehungen zieht man daraus oft ganz falsche Schlüsse, die einen ja, in die Irre treiben.
Für die, die jetzt zuhören und sagen so, dass ich habe da schon öfter darüber nachgedacht, aber ich wusste noch nie, wie sage ich es meinem Partner, wie würdest du denn anfangen?
Ich würde ein Gespräch beginnen, wo ich über meine Bedürfnisse spreche. Meine Bedürfnisse aber eben aus in der Ich-Person formuliert und nicht du machst das nicht oder das fehlt mir bei uns, sondern eben ich habe ein Gefühl, ich habe etwas, was nicht stattfindet. Ich möchte es gerne mit dir besprechen. Der ideale Zeitpunkt, weil du vorher meintest, einer fängt damit an, das ist ja auch schon wieder die bessere Version. Meistens ist ja so, dass jemand fremd geht. Auffliegt. Mhm. Und dann sagt man trennen oder gehst du nie wieder fremd oder öffnen wir die Beziehung. Und das ist ja, und da hat man schon die Trennung, da hat man schon den Betrug als Klotz am Bein mit Verletzung und so weiter. Da wird es schon schwieriger.
Du coachst vor allem Männer im Moment, ne?
Genau, so ist es. Männer in puncto Sexualität und Beziehung.
Mit Paaren hast du auch mal gearbeitet. Jetzt ist der Schwerpunkt Männer. Wir reden über die offene Beziehung. Und du hast schon gesagt, meist ist es einer, der irgendwann sagt, wollen wir das nicht mal probieren? Du hast nicht nur ein Buch gelesen, sondern du lebst es selbst. Das ist für die Leute, mit denen du arbeitest, vermutlich auch wichtig, oder? Dass du weißt, worüber du redest?
Ja, es gibt so ein bisschen Glaubwürdigkeit natürlich. Und ich kenne, da ich es lebe, auch alle Klippen, die das Ganze mit sich bringt. Es ist ja kein Spaziergang. Mhm. Es ist ja nicht so, Beziehung, Öffnung, geil, super, mehr Sex, mehr Liebe, alles super. Sondern man muss ja viel mehr kommunizieren und hat auch viel mehr Themen plötzlich. Weil die Monogamie scheint ja immer so monothematisch zu sein. Kein Sex mit anderen, passt, check. So ist es natürlich auch nicht. Monogame Paare sind auch, ohne dass sie fremdgehen, eifersüchtig auf alles Mögliche. Trotzdem, ja, es bringt auf jeden Fall Glaubwürdigkeit und Erfahrung, die direkt aus meinem Leben kommt.
Ja. Klippen hast du gesagt. Was sind so die Hauptklippen? Eifersucht vermutlich?
Eifersucht, aber das ist schon wieder nur die Folge von etwas. Eifersucht ist ja das, was dann zur Oberfläche dringt, zur Spitze des Eisbergs, drunter, unter diesem, ich nenne es gerne Gefühlscurry. Eifersucht ist so eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Darunter liegt Selbstwert, Verlust, Angst, Vergleichen mit sich selber von früher oder mit unserer Beziehung, wie sie mal war oder mit anderen. Und der große Irrglaube bei dieser Vergleicherei ist ja, bei allen anderen läuft super, nur bei mir nicht. Mhm. Nur man redet ja nicht drüber, wenn es nicht super läuft. Und dieses Vergleichen ist so ein Schuss ins eigene Knie. Und bei Beziehungen zieht man daraus oft ganz falsche Schlüsse, die einen ja, in die Irre treiben.
Lisa hat sich gemeldet, denn Lisa hat genau das mal ausprobiert mit ihrem Mann.
Also wir hatten so eine sehr feste Beziehung, haben zusammen gewohnt. Ich war 10 Jahre jünger als er und irgendwann hatte ich so ein bisschen Platzangst. Und dann haben wir uns ein bisschen überlegt oder ich habe ganz vorsichtig gefragt, ob es vorstellbar wäre, dass wir die Beziehung öffnen. Die Antwort war dann erstmal nein. Also es war auf einer Seite nachvollziehbar, weil mein lieber Ex-Freund gute Gründe genannt hat, warum wir das jetzt nicht machen sollen. Aber auf der anderen Seite war die Frage, wie man jetzt damit umgeht.
Ja, mein lieber Ex-Freund, hat Lisa gesagt. Das heißt, die Beziehung hat dann am Ende nicht gehalten. Gut, ist das, Ottokar, deiner Erfahrung nach häufig so, dass der andere erstmal Nein sagt oder Bedenkzeit? Oder was sind die Erfahrungen?
Ja, es ist ein Glücksfall, wenn beide, vielleicht hat der andere es ja auch schon im Schilde geführt und nur nicht ausgesprochen, wenn beide da symmetrisch sind in ihren Bedürfnissen, was jetzt auch kein Selbstläufer ist. Man muss ja trotzdem eingetaktet bekommen und verwirklicht bekommen. Eine Beziehung muss dann auch definiert werden. Was macht uns aus? Was sind die roten Linien? Es gibt 100 oder 1000 Arten, die Beziehung zu öffnen, mit den No-Gos und den Gos und den Wünschen und den roten Linien. Aber wenn es asymmetrisch ist, ist dann noch ein Aspekt dazu natürlich, weil der eine fühlt sich vielleicht schuldig, ich nutze das mehr, der andere denkt sich, es liegt nicht an mir, sondern an ihr und so weiter und so fort. Ja, also da setzt dann die Arbeit ein, die man miteinander machen muss.
Beschreib mal ein paar rote Linien. Gut, du hast gesagt, du sagst, es gibt 1000 verschiedene, das werden wir nicht alles schaffen, aber ja, was könnte eine sein? Du darfst aber nur mit mir in Urlaub fahren oder zu den Schwiegereltern darfst du auch nicht mit der anderen oder was sind rote Linien?
Genau, solche Sachen zum Beispiel, nicht übernachten, Verhütung natürlich, Schwangerschaft, sexuelle Krankheiten oder eben wenn Gefühle dazukommen, das scheidet vielleicht, wenn man schon Etiketten verwendet, die offene Beziehung von der polyamoren Beziehung, wo auch romantische Gefühle, und verhindern kann man es ja eh nicht, ne? Ist man sexuell, kann das Herz sich dazu schalten, das ist dann so eine Sache, aber es muss besprochen werden und es muss klar sein, dass man das Ganze dann weiß und auch beachtet, so gut es geht. Es gibt keine Garantie, aber bei der monogamen Beziehung eben auch nicht. Monogame Paare trennen sich, gehen fremd, betrügen, das passiert und nicht in der Minderheit.
Jetzt hören wir nochmal Lisa, denn die hat das ja ausprobiert.
Aber ja, man muss irgendwie so ein sehr starkes Fundament haben. Ich habe auch manchmal den Eindruck, dass Menschen die Beziehung öffnen, wenn sie eigentlich sich nicht sicher sind, ob sie noch in dieser Beziehung sein wollen. Also das ist so eine Testphase für die Trennung eigentlich. Und wenn der Fundament stark genug ist und wenn man wirklich überzeugt ist, dass es Sinn macht, zusammen zu sein und wenn man sich selber diese Entscheidung erklären kann, dann kann es klappen.
Testphase für die Trennung, sagt sie. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Das kommt tatsächlich öfter vor. Lisa sagt was ganz, ganz Wichtiges und Richtiges. Öffnen, Öffnung versuchen, geht wirklich nur auf einer stabilen Basis. Also wenn schon alles im Eimer ist, zu sagen, oh, jetzt öffnen wir, ne, und das repariert das Ganze, kannst du knicken. Es braucht Kommunikation, es braucht Basis, es braucht ein Fundament der Liebe und der Beziehung. Und dann kann man drüber reden. Nicht als Reparatur.
Henrik hat sich gemeldet und beschreibt ein bisschen die Probleme, die es geben kann, wenn ein Paar die Beziehung öffnen möchte.
Man muss die Bereitschaft mitbringen, sich mit seinen negativen Gefühlen auseinandersetzen zu wollen, vor allem mit Eifersucht, und auch die Bereitschaft zu haben, auszuhalten, dass es diese negativen Gefühle geben wird, aber daraus nicht zu schließen, dass es eine schlechte Idee ist, die Beziehung offen zu haben.
Sind denn eigentlich beide eifersüchtig, habe ich mich gefragt?
Ja, wahrscheinlich schon. Also meistens ist es ja so, dass es nicht glatt geht und es kein Selbstläufer ist. Ne? Aber was er sagt, finde ich ja spannend, weil das, was da an, wie er es nennt, negativen Gefühlen kommt, hat ja, wenn man sich damit auseinandersetzt, ja auch immer einen positiven Outcome. Also ich sage jetzt was, das meine ich nicht so ESO-mäßig, sondern ganz konkret. Erkenntnis, Selbsterkenntnis. Man erkennt sich und seine Bedürfnisse, man erkennt den anderen. Paare, die länger zusammen sind und weil sie ja eh wissen, wie der andere tickt und denkt, nicht mehr reden und ihre Veränderungen, ihre Bedürfnisse nicht mehr mitkriegen, oft sogar die eigenen nicht, die kommen auf eine andere, ich sage es jetzt wirklich ein bisschen pathetisch, Bewusstseinsebene, im Sinn von, man ist bewusst seine Bedürfnisse und die der anderen Person und kann drüber sprechen. Und drüber reden über die Beziehungsöffnung heißt ja nicht, wir tun es, volles Karacho, wir reden drüber. Vielleicht kann ich aus deinem Partner, aus deinem Hauptpartner deine Bedürfnisse sogar selber abdecken, wenn ich sie nun endlich einmal weiß.
Mhm. Du hast was, also so interessant, was du sagst, aber du hast noch was zusätzlich Interessantes gesagt, überhaupt sich der eigenen Bedürfnisse bewusst werden. Also damit ich dem anderen was sagen kann, muss ich ja erstmal selbstbewusst buchstäblich sein und muss erstmal verstehen, was will ich eigentlich? Und da sind wir nicht alle.
Nee, da sind wir nicht alle. Ich finde das Wort selbstbewusst total klasse in dem Zusammenhang, vor allem wenn man es auseinander nimmt. Selbstbewusst, ich bin meiner selbst bewusst. Und dann gibt es auch eine Art Selbstbewusstsein, dass ich das dann sagen kann. Wir sind das nicht alle. Es gibt ja auch die ganz wichtige Unterscheidung zwischen dem, was ich meine, dass ich will, und das, was ich eigentlich brauche, um es ein bisschen vereinfacht zu sagen, man will Sex und was brauche ich? Verbindung, Lebendigkeit, Intensität und das Lebendigkeit, Verbindung, Intensität kann ich auch in der Beziehung abdecken. Die ist uns vielleicht abhandengekommen nach 15 oder 25 Jahren. Und vielleicht muss ich gar nicht mit wem anderen. Vielleicht müssen wir beide nur mal was finden. Irgendwas, wo wir Partners in Crime sind. Irgendeine vielleicht auch sexuelle Variante. Ein Fetisch oder ein Kink. Oder einfach nur uns wiederum zuwenden, was wir vielleicht verloren haben.
Die Experten zum Thema offene Beziehung. Ottokar Lehner ist Beziehungscoach, arbeitet im Moment ausschließlich mit Männern. Und wir haben schon geklärt, es sind nicht immer die Männer, die die Beziehung öffnen wollen. Und egal wer es will, die Arbeit beginnt erst danach, sagt Ottokar. Also jemand definiert seine Bedürfnisse. Dieser jemand muss seine Bedürfnisse dann ja auch durchdacht haben und der andere, für den es neu ist, muss ja auch nochmal neu über sich nachdenken.
Er muss über sich nachdenken und über die beiden zusammen nachdenken und das Ganze muss ja dann irgendwie in die Realität umgesetzt werden. Oft ist es so, dass es dann nicht wird, also umgesetzt, und man aber viel über sich erfahren hat und vielleicht in einen Austausch kommt, der je nach Beziehungsart und Länge, Dauer, Beziehung, schläfert er so manches ein, ne? Mhm. Und man dann wieder in eine Bewusstheit kommt, sich mehr füreinander interessiert. Vielleicht kämpft man sogar ein bisschen füreinander mehr. Diese Selbstverständlichkeit, Ehering passt, check, ne, fällt vielleicht dann weg und man sagt, okay, der hat die Bedürfnisse, erfüllen wir ihm die, also nicht ich ihm, sondern wir ihm die, was habe ich für welche? Und da kommen wir vielleicht auf dies oder jenes drauf und vom Hundertsten ins Tausendste, aber vor allem auch dazu, dass man bewusster ist, was wollen und brauchen wir und es vielleicht dann auch kriegt.
Am Anfang steht da dann oft Verletztheit erstmal. Ich reich nicht, so ein Gefühl.
Das gibt's oft, ja, auf jeden Fall. Mhm.
Julian hat sich bei uns gemeldet mit seinen Erfahrungen.
Wir hatten das so gemacht, dass wir vorher und nachher drüber sprechen. Dass wir halt vorher gesagt haben, hey, ich glaube, ich würde gerne auf ein Date gehen. Ist das okay? Und dann kann die andere Person sagen, nee, irgendwie fühle ich das gerade nicht so. Also das hat gut funktioniert, aber Fallstricke gibt es natürlich. Ne? Ich glaube, das ist eine Beziehungsform oder generell eine Art von Zusammensein, für die man bereit sein muss und hoffentlich bereichernd ist für beide Seiten.
Ja. Hast du was hinzuzufügen?
Naja, Julian sagt was Richtiges, aber es ist eben nicht die einzige Art und Weise, nämlich dieses wir reden darüber, davor und danach. Das kann für einige ganz wichtig sein. Ich möchte wissen, was passiert. Wer ist der Mensch? Was macht ihr eigentlich? Und wie? Und das beruhigt mich, dass ich weiß, das ist es. Für andere ist jede Art von Details zu hören, Bilder erzeugend, die man nicht los wird. Man fängt an zu vergleichen. Ist die Person jünger? Ist die vielleicht attraktiver? Macht die was mit dir, was ich nicht mag? Vielleicht irgendeine sexuelle Praktik oder etwas, was wir mal gemacht haben, was aber eingeschlafen ist. Also wenn man das dann weiß, dann weckt es umso mehr Gefühle und Ängste. Diese Dosis von Informationsaustausch muss jedes Paar für sich rausfinden. Und auch das kann wiederum zwischen beiden Personen asymmetrisch sein. Ich möchte gerne alles wissen. Bitte nichts, erzähl mir nichts.
Es gibt eine ganz pragmatische Frage jetzt aus Friedrichshain. Wie empfiehlst du Aufteilung Zeit zwischen Hauptpartner und anderen Beziehungen? Müssen da Prioritäten vorher gesetzt werden? Das ist mal eine pragmatische Frage.
Ja, und ganz wichtig, die zu besprechen, weil natürlich ist Zeit endlich. Ja. Tag hat 24 Stunden, kann ich 7 Partnerinnen haben oder eine. Tag wird nicht länger, wenn ich 7 habe. Also Logistik, Zeitmanagement ist ein ganz wichtiger Faktor. Und wenn es eine Priorisierung gibt durch die Hauptbeziehung, dann ist die große Frage, wie kommuniziere ich ein Date, das ich habe. Schatz, nächsten Freitag treffe ich mich mit Anja. Darf sie dann sagen, nee, nicht nächsten Freitag, da wollte ich mit ihr unbedingt zu dem Konzert gehen. Sage ich dann Anja ab. Wie wird das Ganze gestaltet? Habe ich ein Veto? Nicht nur zeitlich, sondern auch personell. Du darfst gern was mit anderen haben, aber nicht mit dem Typen. Den kenne ich, das ist ein Arsch. Oder der mag mich nicht oder der grüßt mich nicht oder so. Ja. Gibt's, oder nicht mit einem von dieser Berufsgruppe oder so, keine Ahnung. Also diese Sachen kommen dann tatsächlich rein. Die sind pragmatisch, aber die müssen besprochen werden. Und bei der Zeit, ja, ein großes Thema. Da gibt es natürlich Eifersucht, vielleicht nicht mal auf das, was man tut, sondern auf dieses Wochenende, das wir als Partner mit 3 Kindern und Haus und Garten nicht haben, dieses Freiwochenende. Mit ihr hast du es. Großes Thema.
Mhm. Die zu dir kommen, mit Paaren arbeitest du ja auch, ist dann dieses Thema, oh, ich bin erstmal eifersüchtig und dann, aha, ich habe jetzt aber auch andere Freiheiten. Also so dieses Menschen denken neu über sich nach und entdecken was Neues. Was erlebst du da?
Auf jeden Fall. Man denkt, wenn man so einen Fass aufmacht, dann muss man geradezu über sich nachdenken. Man muss miteinander kommunizieren und die positiven Nebenwirkungen, weil man das ja muss, ist, dass man es tut. Und dadurch kommt man oft, nicht immer, aber oft näher zueinander. Man kennt die andere Person besser. Paare, die zu mir kommen und Hilfe wollen oder Begleitung wollen oder Beratung wollen, die wollen wissen, wie mache ich das? Wie fangen wir das überhaupt an? Einfach ausgehen, mit jemandem was haben oder nee. Und dann reden wir drüber, was ist der Status quo der Beziehung? So ein Relationship Agreement, könnte man jetzt auf Anglophil sagen, zu erstellen. Was macht unsere Beziehung aus? Was soll unaustauschbar sein? Was gehört nur uns? Was darf geöffnet werden und wie?
Manchmal, also die meisten Leute bei offener Beziehung denken dann ja jetzt so an Sex frei mit allen anderen, dass das manchmal gar nicht darum geht, sondern dass der eine vielleicht halt sagt, hier, ich habe so ein bisschen ein bestimmtes Bedürfnis, lass uns mal zusammen was Verruchtes angucken. Und dann reicht das manchmal, sagst du?
Ja, es ist so, dass es manchmal um die Sexualität mit anderen geht, um die Ausweitung, um die vielleicht auch sogar Quantität. Und manchmal geht es um eine Facette vielleicht der Sexualität. Ich möchte was machen, was du nicht magst. Was mache ich jetzt mit diesem Bedürfnis? Ich sage mal irgendwas, was viele in Berlin gerade machen. Fesseln, Seile, Shibari, Bondage ist manchmal sexuell konnotiert, manchmal nicht. Meine Partnerin will das nicht, ich will das aber unbedingt. Was mache ich? Okay, schluck's runter, mach's nicht. Sie geht mit, obwohl sie gar nicht will. Auch blöd. Mhm. Oder ich darf das mit anderen machen. Ich kriege das mit Freibrief, dass ich auf dem Fessel-Jam, so nennt man das dann, Fesselparty gehe, einmal im Monat, einmal im Vierteljahr. Und ich darf das. Und ich kriege dann vielleicht die rote Linie, aber keinen Sex. Kann ich damit leben? Geht es mir ums Fesseln alleine? So als Beispiel. Dann wäre das doch ein Arrangement. Die Beziehung ist dann nicht im klassischen Sinne offen. Man schläft nicht mit anderen Menschen, aber man macht was durchaus sinnlich Erotisches mit anderen Menschen, was sie halt nicht will. Also das wäre so eine Auslagerung von einer Facette an einem bestimmten Bedürfnis. Macht man es aber gemeinsam, kann das wiederum so eine vielleicht schon in die Jahre gekommene Beziehung wiederum ganz frisch und ganz so Partners in Crime-mäßig schwungvoll und sexy machen.
Kommen dann eher Paare zu dir und sagen, hilf uns, oder kommt einer und sagt, wie sage ich es meinem Partner?
Ich habe beides. Meistens sind es aber Paare, aber es ist immer einer der beiden und oft ist die Frau, die mehr Antrieb dahinter hat, darüber zu reden und es zu richten. Die Männer meinen ja oft dann so typisch männlich und so, das kommt von selber, das packt man schon. Ich bin ein Mann, wir machen das, aber es geht halt nicht immer gut.
Du hast eben gesagt, es ist dir ganz wichtig, nochmal zu sagen, du hast jetzt gar nichts gegen monogame Beziehungen.
Also überhaupt nicht. Ich finde es viel zielführender und glückstiftender, wenn man bewusst entscheidet, wie man leben möchte. Es nicht übernimmt als quasi Naturgesetz, gerade die Natur übrigens. 2% der Säugetiere leben monogam. Das ist ein schlechter Wert für die Monogamen. Also insofern, natürlich ist es nicht von vornherein. Man entscheidet sich bewusst für das, was am besten unsere Bedürfnisse abdeckt. Und das kann, und das ist wunderbar, wenn es so ist, die Monogamie sein für einen Teil des Lebens oder fürs Ganze.
Das war eigentlich schon das Schlusswort und trotzdem reden wir jetzt noch ein bisschen über Julian. Die Eifersucht war durch die ganze Sendung ein großes Thema. Also einer sagt, hey Schatz, ich möchte, dass wir die Beziehung öffnen. Darüber hat auch Julian nochmal geredet.
Man sollte nicht super duper eifersüchtig sein, aber gleichzeitig ist das auch eine Sache, an der man arbeiten kann. Also ich glaube, man kann Eifersucht auch als ein Gefühl betrachten, wie viele andere, die wir in Beziehungen erleben, und gucken, wie wir damit umgehen.
Ja, das ist jetzt erstmal sehr selbstreflektiert und in der Praxis, auch in deiner Praxis, vermutlich nicht immer so einfach.
Es ist nicht so einfach, aber Eifersucht wahrzunehmen und was dahinter steckt zu sehen, ist Selbsterkenntnis, und das kann einer Beziehung, auch wenn sie monogam bleibt oder gerade dann, weiterhelfen. Das kann wiederum neue Perspektiven öffnen, mehr Verständnis kreieren, neue Erfahrungen schaffen und vielleicht auch neue Türen öffnen. Und natürlich kann man Eifersucht auch mit ihr umgehen. Wie integriere ich das? Was brauchst du? Du fühlst dich unsicher, ich habe ein Date, was brauchst du? Ja, ich möchte gern haben, dass du dich meldest, dass du mir was schreibst, dass du zurückkommst und mir das zeigst, dass du für mich da bist, dass du duschst, dass du Kondome verwendest und so weiter und so fort. Das kann die Eifersucht eingrenzen und behandel oder lebbar machen. Eifersucht ist kein Weltuntergang. Auch Monogame haben das, ohne dass sie fremdgehen.
Mhm. Gibt es Paare aus deiner Erfahrung, also die ihre Beziehung geöffnet haben und dann irgendwann sagen, so war ein schönes Experiment, zurück zum anderen?
Ja, absolut, absolut. Und da auch wiederum zu erkennen, es ist nicht lebbar für uns. Dieser Wunsch der Öffnung ist beherrschbar. Es bringt mich nicht um, wenn ich das nicht mache. Und wir kehren zurück in unsere Monogamie, aber vielleicht mit anderen Vorzeichen, vielleicht mit einer gewissen mehr Ahnung, was sexuell die Partnerin, der Partner möchte, braucht, damit wir zusammen zu zweit glücklich werden. Und das wäre schon ein großartiger Gewinn.
Du warst auch ein Gewinn. Schönen Dank, dass du da warst. Ottokar Lehrner, Beziehungscoach, heute der Experte auf RBB 888.
Das war der RBB 888 Podcast, die Experten.